Radio 1, das Berlinale Radio.
Ja, wir haben wirklich fast in allen Sektionen aufregende Produktionen aus Österreich, Dokumentarfilme, Spielfilme. Diesem Jahr ist es wirklich ganz besonders schön. Das ist eigentlich fast in jedem Jahr so. Aber dieses Jahr fällt es so richtig auf. Also ja, zum Beispiel hat Josef Hader einen ganz tollen Film gemacht, der noch besser ist als seine erste Regiearbeit, finde ich. Andrea lässt sich scheiden. Wir haben gesprochen über den tollen Film, über Marina Lasnik. Also diese fantastische Malerin Maria Lasnik haben wir auch beredet. Dann gibt's einen Dokumentarfilm von Ruth Beckermann. So eine Langzeitbeobachtung. Favoriten. Ihr wisst natürlich, dass das ein Bezirk in Wien ist. Ich habe da nicht so fortgeschaltet, aber ist auch doppeldeutig, weil irgendwie so Favoriten sind auch die tollen Kinder in dieser Schule. Also es gibt noch viel, viel mehr. Wir könnten unendlich lange reden und freuen uns deshalb jetzt ganz besonders, dass wir einen Film reden können, der natürlich auch Preischancen hat, weil der nämlich im Wettbewerb läuft aus Österreich, Des Teufels Bad. Das ist die gemeinsame Arbeit zweier Leute, die schon zum Beispiel einen tollen Film gemacht haben über Peter Kern, der jetzt natürlich auch ein Dokument ist, weil Peter ja nicht mehr lebt. Dann haben wir diesen unglaublichen Thriller Ich sehe und diese Bilder sehe ich übrigens immer noch, also obwohl es schon eine ganze Weile her ist. Jetzt also Des Teufels Bad von Veronika Franz und Severin Fiala. Willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Besuch aus Wien. Wie schön. Und ich frage mich, ihr habt das ja auch registriert, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie stark Österreich vertreten ist und zwar auch wirklich mit extremen Arbeiten. Das ist nicht irgendwas Weichgespültes, das sind Filme, die gehen in die Extreme. Woran liegt das, dass ein vergleichsweise kleines Land mit relativ wenigen Zuschauern und Zuschauerinnen, auch einer überschaubaren Filmszene, dann immer wieder mit solchen Werken rauskommt. Euers gehört ja auch dazu.
Ich glaube, das liegt ein bisschen an unserer Filmförderung. Da sind wir sehr dankbar. Also bei uns ist das eine mehr oder weniger eine Kunstförderung und ein bisschen anders, glaube ich, als in Deutschland, wo man ja für jeden Kinofilm auch eine Fernsehstation jedenfalls dazu braucht. Ich weiß nicht, zum Beispiel die Anja Salomonowitz, schätze ich jetzt einmal, da ist vielleicht nicht das Fernsehen dabei oder doch, weiß ich jetzt nicht. Aber dadurch sozusagen kann man auch quasi künstlerischere Projekte fördern und es geht nicht darum sozusagen, das muss ein Fernsehsender muss jetzt eine Zustimmung geben.
Aber ich glaube, das ist einfach, weil auch in Österreich ist eh irgendwie klar, dass Filme nicht das Geld einspielen werden, was sie gekostet haben. Also jeder Film ist ein Flop automatisch. Insofern kann man da gerne, ist wurscht, ob sie dann 10.000 Zuschauer, 20.000 oder 5.000 haben. Oder so wie der Kernfilm, den du angesprochen hast, das war der erfolgloseste Film des Jahres, wie er rausgekommen ist, sind wir in der Zeitung gestanden, so als man muss die Filmförderung abschaffen, die macht hier Filme, wo nur 482 Zuschauer kommen.
Einer davon warst du.
War ich offensichtlich.
Ja, toll.
2012 war das, glaube ich. Es war ein wunderbares Porträt. Da muss man sich sagen, wir haben einen Film geschaffen für die Ewigkeit. Ist so, meine ich ganz ernst. Weil er dadurch lebendig ist, dieser großartige Künstler.
Wir lieben auch, es war wahnsinnig anstrengend, das zu machen, weil der Peter Kern, wer ihn kennt, ist ein verrückter, leidenschaftlicher, irrsinnig belastender Mensch auch. Aber wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass wir es überlebt haben und dieses Porträt irgendwie hergestellt haben. Bei allen Erpressungsversuchen zuwider und allen Klauversuchen, der uns den Film noch klauen wollen und so.
Wirklich?
Na sicher.
Wir haben jetzt also Des Teufels Bad nach diesem Thriller, dazwischen war noch andere Arbeiten, aber das sind jetzt die Sachen, die ich eben kenne und da habe ich mich auch jetzt ein bisschen gewundert, es dachte ich mir, es ist ein historischer Film. Es ist ein Period Movie, würde man im Englischen dann sagen, also mit Kostüm, mit einem anderen Setting, spielt 1750, das traurige Jahr, in dem Bach gestorben ist, wenn wir so einen deutschen Vergleich haben etwa, das ist so in dieser Zeit. Also warum erstmal dieser Schritt zurück sozusagen in eine lange vergangene Zeit, was sehr schnell hätte auch so ein Kostümschinken irgendwie werden können. Ne? Die Gefahr besteht ja dann immer.
Das war auch unsere größte Angst. Und in Wirklichkeit, ja, ich weiß nicht, wir versuchen immer was, also ich glaube, Veronika wird wahnsinnig schnell langweilig, deswegen versuchen wir immer was anderes zu machen und haben jetzt schon von einem Dokumentarfilm, den wir zu dritt gemacht haben, amerikanische Fernsehserie, historischer Kinofilm, also wir machen einfach jedes Mal irgendwie ganz was anderes, scheint mir.
Stimmt das so, die Vermutung?
Ja, ich glaube, Severin ist auch langweilig einfach.
Das gebe ich jetzt bin langweilig?
Nein. Er langweilt sich schnell. Hab das schon so verstanden.
Aber beim Teufelsbad tatsächlich sind wir da bei einem Podcast gestolpert von einer amerikanischen Historikerin, die aber quasi 18 Jahre ihres Lebens in Deutschland aufgewachsen ist und quasi deren Lebensthema sozusagen ein Phänomen war, das mittelbarer Selbstmord heißt. Das heißt, Menschen, die durften sich ja damals nicht umbringen. Selbstmord war die schlimmste aller Sünden, weil man sie nicht mehr bereuen konnte. Also man konnte nicht mehr beichten. Und daher sind die Menschen, haben Menschen sozusagen die verquere Idee bekommen, sie könnten besser wen anderen umbringen, um dafür dann umgebracht zu werden.
Ja. Also soweit wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Ich hätte das, weil das aber gut, danke dir, das macht die Sache jetzt leichter. Weil das ist ja das, worauf alles hinsteuert. Und diese Figur, also die Agnes, ne, ist erstmal eine rumgestoßene, wirklich bemitleidenswerte Frau, sehr gläubig, die also in so einen Haushalt kommt und das tut einem schon in der Seele dann weh, zu sehen, wie sie eigentlich ja quasi verkauft wird. Das war offenbar auch so. Das sind ja Fakten, das ist ja bewiesen alles.
Jetzt tatsächlich in dem, also wir haben dann die Historikerin, die diesen Podcast gesprochen hat, kontaktiert und die hat uns mehr oder weniger ihre Recherche zur Verfügung gestellt und da waren Gerichtsprotokolle, wo Frauen, die eben Morde begangen haben, um hingerichtet zu werden, verhört worden sind und mehr oder weniger ihr Leben relativ genau geschildert haben. Und das war ein Fall, der sehr genau dokumentiert ist und uns hat es einfach unendlich berührt, dass da jemand eine Stimme bekommt aus der Vergangenheit, der normalerweise, muss man sagen, für die hätte sich sonst niemand interessiert. Das ist so, Geschichtsschreibung, Frauengeschichtsschreibung gibt es ja eh auch erst seit viel, 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 viel später. Das ist in den 60er Jahren vielleicht angefangen worden. Und das Phänomen des mittelbaren Selbstmords ist quasi auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, weil anders als bei der Hexenverfolgung sozusagen, wo man immer noch sagen konnte, die Frauen, die da als Hexen verbrannt worden sind oder hingerichtet worden sind, waren Opfer, konnte man das hier nicht so einfach sagen, weil die Frauen gleichzeitig Opfer der sozialen Umstände, aber auch Täterinnen waren. Und das ist das, was uns daran interessiert hat, dass es einfach viel komplizierter und komplexer ist und eben nicht schwarz und weiß, sondern irgendwie schwierig. Und wir mögen gerne schwierig.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber man kann es wirklich gut nachvollziehen. Das sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen beschreiben. Also ihre Lebenssituation, in die sie hineingerät. Also ihre Schwiegermutter wird auch von einer tollen Schauspielerin gespielt, finde ich. Also die ich sehr gern sehe, die ich auch ein bisschen fürchte übrigens, auch in dieser Rolle wieder nicht. Also Maria Hofstetter macht das grandios. Aber vielleicht kannst du mal schildern, was ist das für eine Lage, in die sie da hineinkommt?
Naja, sie wird einfach verheiratet. Also wenn man den Originalprotokollen folgt, ist gar nicht so weit weg. Es waren nur 13 Kilometer in ein anderes Dorf. Aber dort ist sozusagen alles anders, als sie es kennt. Und sie ist schon von vornherein ein bisschen so ein melancholischer Charakter. Also sie ist scheu, sie ist introvertiert, sie ist sozusagen nie gern zum Tanz gegangen, wie man das damals gesagt hat. Und passt dort irgendwie, kann sich dort nicht recht anpassen, kommt dort nicht hinein und wird eine Außenseiterin immer mehr.
Ja, in Wirklichkeit hat das so ein bisschen das Problem, glauben wir, und das war für uns was sehr Heutiges, dass die eine Perfektionistin gewesen sein dürfte, die immer unzufrieden war und gedacht hat, sie genügt nicht. Es ist nichts gut genug, was sie macht. Die hat so Angst gehabt, die reale Figur, dass sie nicht gut genug kochen kann, dass mehr oder weniger die ganzen Mitarbeiter, die bei der Feldarbeit helfen sollten, gar nicht mehr auftauchen werden, weil sie so schlecht kocht. Und das hat die quasi alles so, die hat sich so fertig gemacht, ihr ganzes Leben. Und das ist was, das quasi das für uns mit dem Heute sehr verbunden hat, weil ich glaube, es ist auf ganz viele Menschen einfach, übt auch unsere heutige Gesellschaft einen irrsinnigen Druck aus, dass sie funktionieren und die glauben, immer nicht genügen zu können und schlittern dann oftmals vielleicht in eine Depression oder eine Melancholie hinein.
Also diese Perfektionierung, die sie immer versucht anzustreben, wobei man schon auch neben dem, was du gerade sagst, immer auch begreift, wie verheerend die Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen zu der Zeit waren. Also was für eine unfassbare Fülle an Aufgaben arbeiten. Das war ja alles auf ihren Schultern quasi und das macht sie dann eben nie zur Zufriedenheit, zum Beispiel mit der Schwiegermutter. Der Mann interessiert sich auch nicht so wahnsinnig, kann man auch sagen, vielleicht doch eher für Männer. Auch das ist etwas, was so auslebbar ja dann nicht war zu der Zeit. Also auch er ist, finde ich, eine tragische Figur. Und ich muss sagen, ich musste an eine literarische Figur manchmal denken, an einen Mann, allerdings mich Wojcik. Wojcik ist auch so eine Figur, finde ich, die von den Umständen geprägt wird und zerstört wird und vernichtet wird und dann eben auch zum Täter wird. Also es ist vielleicht so die weibliche Wojcik.
Das ist sehr schön, das freut uns total, weil mögen wir natürlich sehr gerne Wojcik. Und ja, insgesamt war es uns wichtig, dass alle Figuren in dem Film nicht nur Täter oder Opfer sind, sondern beides. Und ich glaube, alle sind ein bisschen Opfer ihrer Umstände oder Opfer der Lebensumstände damals. Und auch die Schwiegermutter, die ganz leicht eine klischeehafte böse Figur hätte werden können. Das hat Maria Hofstetter verhindert, weil sie einfach ein wahnsinnig großzügiger und netter und liebenswerter Mensch ist.
Ist sie wirklich im wirklichen Leben so? Ja, ist sie auch wirklich so. Ich glaube, sie sind meistens in solchen Rollen, muss ich dazu sagen.
Nein, nein, wir verdanken ihr ganz viel. Also interessanterweise würde man jetzt nicht glauben, bei der Hauptdarstellerin, weil das ist ja die Musikerin Anja Blaschk, als bekannt als Sopenskin. Ja. Aber sowohl sie als auch Maria Hofstetter haben einen bäuerlichen Hintergrund. Sie sind beide auf Bauernhöfen aufgewachsen. Und ich bin ein Stadtmensch, also ich bin in der Stadt aufgewachsen und wir haben wahnsinnig viel von der Maria Hofstetter gelernt. Mhm. Und sie hat uns dann auch, weil wir Menschen sind, die immer so ein bisschen wahres Leben in den Film hineinholen wollen, haben wir sie dann auch gebeten, zum Beispiel die Küche einzurichten. Mhm. Also da war dann ein Herd und so, und dann haben wir gesagt, gut, aber wo würdest du jetzt die Töpfe hinstellen? Also wir haben das nicht nach dem Bild eingerichtet, so dass es stimmt, sondern wir haben gesagt, okay, man muss dort kochen können. Mhm. Und haben von ihr gelernt, das oberste Prinzip bei Bauern ist sozusagen, es muss praktisch sein. Ja. Und ich glaube, das war damals wie heute. Also viele Dinge sozusagen haben sich dann auch nicht verändert. Also ja, technische Geräte haben sich verändert, aber so Grundprinzipien bleiben ja dasselbe.
Ja, du hast sie jetzt erwähnt, also Anja Plaschke, die wir auch schon als Schauspielerin durchaus kennen, die Geträumten, auch von Ruth Beckermann damals, eine sehr interessante Rolle, aber ich glaube, bekannter ist sie auch hier übrigens natürlich, als Musikerin, hast du ja schon gesagt, also Soap and Skin. Wir hören sie jetzt auch erstmal singen, zusammen mit Tocotronic, und danach reden wir natürlich über ihre überragende Leistung, die sie da abliefert in eurem Film Ich tauche auf. Wir hören jetzt also Anja Plaschke. Wunderschönes Lied von Tocotronic und von Anja Plaschk, Ich tauche auf. Und die beiden haben ja gerade verraten, das Lied ist entstanden in der Zeit, als sie auch gedreht habt, oder wie war das?
Rausgekommen.
So rausgekommen.
Genau, sie hat uns das Video gezeigt und vorgespielt, während wir im Waldviertel sozusagen in der Kälte waren.
Musste dann lange laden, weil das Internet natürlich schlecht ist, hat ja kaum funktioniert.
Sie hat auch, das muss man dazu sagen, den Score geschrieben, der so düster und räunend ist. Also ich fand, das ist ein ganz wichtiges Element für die Gesamtstimmung dieses Films, die wir vielleicht auch noch beschreiben sollten. Du hast gerade schon diese Küche mit erwähnt und so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man sieht jetzt Stiche aus dem 18. Jahrhundert, aber so dieses verkrustete, höhlenhafte, die Menschen leben in Oberösterreich oder lebten offenbar so, keine richtige Vorstellung von Oberösterreich. Also man hat das Gefühl, man ist so dabei, man riecht es förmlich. Man riecht das Holz, das da verbrannt wird, und man sieht die Menschen mit ihren schwierigen Händen. Also sie hat schon versucht, aus so einem Zeitgefühl zu rekonstruieren, und dazu trägt sie anscheinend bei. Wie war das?
Ja, also um nochmal zu der Frage zurückzukehren, wie wir das gemacht haben. Wir versuchen eben auch Wirklichkeit irgendwie immer in den Film Einzug halten zu lassen, und haben zum Beispiel, man kennt ja das aus historischen Filmen, Landarbeit, Menschen schwingen die Sense, schlecht meistens, weil sie es natürlich nur eine Stunde vorher anfangen zu üben und können das natürlich nie wie jemand, der 20 Jahre lang sozusagen damit aufgewachsen ist und das dann macht. Und wir verdanken dann unseren Szenenbildnern, die irgendwie den Vorschlag gemacht haben, schaut mal, da gibt's Fischteiche, da gibt's Teichwirtschaft in der Gegend, wo wir gedreht haben, was wäre denn damit? Und tatsächlich ist es so, dass Karpfen, also bei uns geht's um Karpfen ab Fischerei, dass das seit dem 12. Jahrhundert tatsächlich gleich gemacht wird. Also gut, heute stehen sie mit Gummistiefeln, mit blauen Plastikbottichen, damals sind sie mit Holzbottichen gestanden, aber ansonsten wird die Art, wie das gemacht wird, ist gleich. Und dann haben wir auch gleich die Karpfen ab Fischer, also die das wirklich machen, auch gleich mit beschäftigt, und sie haben dann auch ihre Hüte getragen, die sie immer tragen, weil es einfach so echt ausschaut.
So spart man Geld. Spart man viel Geld, ja. Bringen ihre eigenen
Hüte mit. Die müssen ja eh den Job machen, die sind da schon da.
Okay. Genau.
Also ich fand faszinierend wirklich ihr Spiel, das muss man nochmal ganz klar sagen, es hat was fast Animalisches manchmal, also man hat so das Gefühl, es ist ja auch nicht reflektiert, also sie als ihre Situation konnte sie als Frau, glaube ich, damals gar nicht genau reflektieren, sie erleidet das alles, und ich finde, das spielt sie auch so.
Na, um nochmal zurückzukommen, wir haben ja eigentlich ursprünglich die Musik angeboten. So hat's angefangen. Wir wollten sie als Musikerin haben und haben ihr das Drehbuch geschickt, und dann hat sie uns einen Brief zurückgeschrieben, und wir haben gedacht, oh mein Gott, sie ist Agnes, so ungefähr. Und da haben dann sozusagen mit ihr ein Casting gemacht. Und das Tolle an ihr ist, also sie ist keine professionell gelernte Schauspielerin, und haben uns gedacht, okay, wir probieren die Reise, weil die Schauspieler können ja auch eh nie alles. Also jeder hat ja seine Grenzen. Also schauen wir mal, und würden halt notfalls nochmal das Drehbuch adaptieren, wenn sie das nicht kann. Und dann ist das Magische passiert, dass sie sozusagen mehr konnte, als wir uns jemals tatsächlich erträumt haben, weil sie einerseits wie eine Musikerin sehr diszipliniert jedes Take 12-mal wiederholen konnte, wie als würde man Tonleitern spielen, also exakt nochmal gleich machen. Und andererseits, weil sie so eine Performerin ist, das kennt man aus ihren Konzerten auch, öffnet sie sich so dem Moment, dass man sozusagen und lässt alles zu und ist auch sehr am physischen Erleben interessiert. Also wenn wir haben einmal eingeheizt, dieses, wenn wir uns gedacht haben, die liegt jetzt im kalten Stroh, ja, bei 2 Grad im kalten Ding, hat sie uns geschimpft, ja, weil sie wollte, dass es kalt ist. Sie hat übrigens auch dann zur Vorbereitung hat sie in Eiswürfelbädern gebadet, weil sie hat, ja genau, dann war sie die Kälte schon so gewohnt, dass wenn man eingeheizt, dann hat sie geschimpft.
Nein, sie hat uns überhaupt, also die hat uns ein bisschen überholt, weil sie immer so, wir versuchen die Schauspieler immer so anzuregen, möglichst viel echt irgendwie zu machen und zu erleben, weil es natürlich von ihrer Arbeit was wegnimmt. Also wenn ich irgendwie bei 30 Grad spielen muss, es ist kalt, dann muss ich mich parallel aufs Zittern konzentrieren und auf den Rest, den ich noch zu spielen habe, und das macht den Job einfach schwieriger. Und ich glaube, es ist viel leichter, wenn es wirklich kalt ist und das versuchen wir den Schauspielern immer nahe zu bringen, weil der Anja überhaupt nicht notwendig, weil er uns total überholt und wollte irgendwie, die wollte dann noch echter die ganze Zeit als wir.
Ich will es unbedingt noch erwähnen, David Scheidt ist der Mann, damit wir jetzt nicht, auch eine wichtige Figur völlig vergessen, der ist schon auch wichtig natürlich als Bezugsperson für Sie. Und ich, noch eine Sache zu Ihrem Spiel, was mich auch so fasziniert, man hat übrigens bei ihr, aber bei allen anderen auch das Gefühl, dass sie auch wirklich Teil der Landschaft sind. Jetzt sagst du gerade Waldviertel, das ist ja in Oberösterreich.
Nein, oder tatsächlich wirklich, Niederösterreich.
Ne? Niederösterreich, genau. Siehst du.
Oberösterreich ist nämlich zu, das ist zu hübsch hergerichtet worden, weil zu viel Geld, Waldviertel nicht zu viel Geld. Das heißt, das sind die Häuser aus dem 18. Jahrhundert tatsächlich nie renoviert worden, was für einen Film natürlich besser ist.
Natürlich. Spielt da nicht auch der Film von Andreas Harder? Ich glaube, er hat gesagt, im Waldviertel hat er gedreht.
Ja, stimmt.
Josef Harder,
Josef Harder, natürlich. Andrea heißt der Film, Andrea. Also, genau. Also der ist auch da gedreht. Ich habe jetzt viel gelernt in diesem Jahr über Österreich. Muss einfach mal so sagen. Weil man fährt nach Wien, man fährt nach Salzburg, im besten Falle noch. Na gut.
Waldviertel fährt niemand.
Ja, genau, es wird sich jetzt aber ändern, weil natürlich die Touristen alle hinströmen werden und sehen wollen.
Ist schön dort, ja.
Auch wir sehen wollen die originalen Schauplätze aus Films. Du musst
sagen, Severin kommt aus dem Waldviertel.
Ich dachte mir sowas.
Jetzt schon. Tourismus-Guide fürs Waldviertel.
Genau. An die Städten eurer Dreharbeiten. Noch ein letztes Wort zur Dramaturgie. Weil was mich wirklich auch fasziniert, der Film ist ja auch doch eine gute Länge, 2 Stunden. Es spitzt sich immer mehr zu. Also ihr müsst wahrscheinlich genau überlegt haben, wie sich die Schlinge immer tiefer irgendwie oder fester um ihren Hals zusammenzieht. Denn es muss ja immer bedrückender werden. Bedrückend ist es aber eigentlich von Anfang an. Also sich dann zu überlegen, was kann man noch steigern?
Ja, ich glaube, das ist so bei unseren Filmen oft so, dass wir irrsinnig viele Dinge, glaube ich, vorbereiten wollen, also für die Figuren, die denen dann später passieren, die sich später einlösen. Das heißt, am Anfang dauert es mal relativ lang, wo man so, sagen wir mal, vielleicht verwirrt ist oder irgendwie versucht, sich da zurechtzufinden in dem Film. Und dann, wenn es aber mal anfängt, dass die Dinge alle irgendwie zusammenspielen, dann wird es hoffentlich immer intensiver und man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich eine Schlinge zuzieht und besser als andersrum.
Also es allerdings, fängt gut an und dann stark anfangen und dann genau. Dann kräftig nachlassen.
Ja, es ist eigentlich eine Figur, die melancholisch wird, eine sehr schwierige Figur für einen Film, weil sie passiv ist und das mag man im Film normalerweise nicht. Und da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Also bei den ersten Drehbuchversionen haben alle gesagt, ma, der Ehemann ist nett, na, der kümmert sich so nett, aber die liegt immer nur herum, die ist unsympathisch. Ne? Also das ist sozusagen der Effekt. Das ist eine sehr schwierige Krankheit, auch heute noch. Es war uns auch ein Anliegen, sozusagen da Brücken ins Heute zu schlagen, weil, also vor ein paar Wochen ist in der Zeit ein großer Artikel darüber erschienen, in Deutschland sozusagen ist das die unerkannteste immer noch und unbehandelste Krankheit und jeder Depression. Zweite Deutsche Depression und jeder zweite Deutsche sozusagen erkrankt einmal im Leben daran und vor allen Dingen viele Männer heutzutage erkennen es nicht, weil sie reagieren manchmal mit Rückzug oder mit Aggression und reagieren anders, als man glaubt, dass man bei Depression reagiert.
Also das Teufelsbad ist ja auch ein Synonym so für Melancholie, nicht? Also das finde ich auch ein poetisches Bild, aber es wurde damals auch wirklich so genannt. Das habt ihr nicht erfunden. Das ist,
ja, wir glauben,
haben weniger erfunden. Viele der Grauslichkeiten oder alle Grauslichkeiten, die im Film vorkommen, sind tatsächlich so passiert. Also da sind wir nicht schuld.
Aber ich finde es so einen schönen Namen, weil es natürlich so eine innere Hölle beschreibt. Ne? Also das Teufelsbad heißt dann, man trägt so die Hölle in sich und die Dunkelheit. Ja. Und insofern hat uns das sehr gut gefallen.
Das Bad umfasst den ganzen Körper und den ganzen Menschen. Der Film ist noch mehrfach zu sehen. Es gibt sogar, wir haben es gefunden, eine Vorstellung, die noch nicht ausverkauft ist, in der Verti Music Hall, die ja sehr groß ist. Das wäre dann allerdings heute um 22 Uhr. Sie können die Sendung noch ganz genießen bis zum Schluss und machen sich auf den Weg. Es soll also da tatsächlich noch Karten geben. Wann ist der Kinostart? Wisst ihr schon? In Österreich
wahrscheinlich? 8. März in Deutschland, wahrscheinlich im Sommer, ist aber noch nicht ganz geklärt.
Und dann könnten wir noch mal drüber reden. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass ihr bei uns wart. Das Teufelsbad von Veronika Franz und von Severin Fiala im Wettbewerb der Berlinale. Dankeschön.
Danke.